Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Wie schön wäre es in meiner Kirchengemeinde, wären da nur nicht die anderen Gemeindemitglieder. Wenn ich für mich allein bin, da betet sich's ja ohnehin besser. Sowieso, wozu braucht es Kirche? Ich kann Gott auch im Wald und in der Natur begegnen. Geht es Ihnen manchmal auch so? Aber ist das überhaupt möglich, allein zu Gott zu finden, ohne andere? Braucht es überhaupt Gemeinschaft, um sich zu entfalten oder um Gott näher zu kommen? Unser Thema heute in der Lebenshilfe in der Reihe Lebendiges Christsein, heute das Thema Wir brauchen einander und wir brauchen den anderen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Herrn Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE Mission in Mannheim. Grüße Gott, Herr Papenkort, herzlich willkommen in der Lebenshilfe.
Grüß Gott, Herr Miller.
Ich darf Sie kurz vorstellen für die, die sich noch nicht hören. Sie sind ja doch schon das eine oder andere Mal bei Radio Horeb auf Sendung. Sie sind anfangs 50er und Westfale, wie man im Lauf der Sendung dann vielleicht hören wird, am Zungenschlag nach Schreinerlehre und Bundeswehrdienst. Da haben Sie Menschen getroffen, durch deren persönliches christliches Zeugnis für Sie ganz neu und ganz anders in Ihr Leben gekommen ist. Das ist einfach ein wichtiger biografischer Punkt. Sie haben dann Ihr Abitur gemacht und gingen anschließend zu einer Schule für Evangelisierung nach Rom und danach schlossen Sie sich dem Institut für Weltevangelisierung ICPE Mission an. Das ist eine katholische Laienmissionsorganisation und in der sind Sie seit 25 Jahren, wenn ich richtig gezählt habe, vollzeitlich tätig.
Ja.
Wer da mehr drüber wissen will, die Website von ICPE, ganz einfach www.icpe.de. Herr Papenkort, am Anfang, da war doch noch alles in Ordnung mit uns. Gott hat den Adam geschaffen und es war auch gut so, oder?
Ja, das war ganz wunderbar. Da gab es keinen Konflikt, da gab es niemanden, der anders war als er. Aber er war auch fürchterlich allein, er war fürchterlich einsam. Wir haben die Bibelstelle so oft gehört, wo Adam da alleine steht auf weiter Flur und der Herr dann an ihm sämtliche Tiere vorbeiführt, damit er ihnen Namen gibt. Und dann kann man sich das so vorstellen, wie auf so einem, Band, wo dann die Tiere an ihm vorbeilaufen, er jedes anschaut und man fühlt praktisch, wie er jedes Mal denkt, hilft mir dieses Tier aus meiner Einsamkeit? Wie komme ich mit diesem Tier? Vielleicht nimmt er sich einen Hund, ne, der beste Freund des Menschen. Und dann wird er schnell feststellen, dass es wohl wunderbar ist. Der Hund ist so treu, ne, ein toller Hund. Aber er kann sich mit diesem Hund nicht wirklich unterhalten. Er kann wohl zu ihm reden. Der Hund bringt ihm wohl auch den Stock wieder. Aber der Hund teilt sich ihm nicht wirklich mit. Und dann sucht Adam immer weiter. Vielleicht findet er dann irgendeinen wunderbaren Affen. Der sieht ihm auch ähnlicher als die Giraffe. Aber das Problem bleibt dasselbe. Und dann sehen wir schnell, dass Adam lernt, feststellt, erfährt, sieht, dass er allein ist, weil er das einzige Nicht-Tier ist. Das andere sind alles Tiere, die an ihm vorbeikommen. Und dann, wir kennen die Erzählung, dann kommt Eva auf den Plan. Und jetzt wird Adam Adam. Jetzt wird er selbst, weil er ein wirkliches Gegenüber hat, ein wirkliches Du, eine andere Person. Jetzt ist er nicht mehr einsam, weil jetzt diese andere Person da ist und er ist nicht mehr einsam, weil er nicht mehr der einzige Mensch unter all den vielen Tieren ist. Und diese beiden Personen brauchen einander, um werden zu können, wer sie eigentlich sind, um sich selbst zu entdecken. Sie entdecken schnell, dass sie auf den anderen hin geschaffen sind, auf den anderen hin angelegt sind, und zwar von ihrem Wesen her. Darum war Adam alleine so einsam. Jeder Mensch weiß, wie zerstörerisch Einsamkeit ist. Selbst wenn man seinen Lieblingspapageien hat im Wohnzimmer oder seinen Lieblingshund, diese Einsamkeit frisst auf von innen her. Es gibt einen inzwischen sehr berühmten kurzen Text aus einem Dokument vom Zweiten Vatikanum, aus Gaudium et Spes. Und ich möchte ihn gerne einmal kurz vorlesen und dann ein bisschen dazu sagen. Wenn der Herr Jesus zum Vater betet, dass alle eins seien, wie auch wir eins sind, und damit Horizonte aufreißt, die der menschlichen Vernunft unerreichbar sind, legt er eine gewisse Ähnlichkeit nahe zwischen der Einheit der göttlichen Personen und der Einheit der Kinder Gottes in der Wahrheit und der Liebe. Dieser Vergleich macht offenbar, dass der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur ist, sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden kann. Vielleicht denken Sie jetzt, das ist aber ein schwieriger Text.
Ja, das ist ein bisschen sperrig.
Ja, zugegeben, so einfach ist er nicht. Aber es steckt auch viel Wunderbares, großartige Nahrung für uns darin. Das eine ist, wo Sie dann hier schreiben, die Konzilsväter, Jesus betet zum Vater, das Gebet kennen wir alle in Johannes 17. Da betet Jesus, dass er sich wünscht. Er betet dafür, dass alle eins seien, nicht irgendwie, sondern dass alle eins sind, wie auch wir, also er und der Vater, eins sind. Jesus betet in diesem wichtigen, großartigen Gebet, dass wir alle eins sein sollen, so wie er und der Vater eins sind. Und dann steht hier, und damit reißt er Horizonte auf. Das ist so wie sitzen im Theater und warten darauf, dass jetzt die Vorstellung losgeht. Der Vorhang hängt davor, die Bühne ist verdeckt. Und was Jesus hier mit diesem Satz macht, er reißt diesen Vorhang auf und jetzt geht es los. Jetzt sehen wir Sachen, die wir vorher nicht gesehen haben, auch nicht sehen konnten. Denn indem Jesus dieses Gebet so betet, sagt er zum einen, dass der Mensch das kann, dass der Mensch das vermag, dass es dem Menschen möglich ist, in dieser Einheit zu leben. Denn sonst wäre ja sein Wunsch einfach unsinnig. Es wäre ja nur blöd. Das andere, das Jesus damit macht, ist, dass er uns einen Horizont aufstellt, auf den wir zugehen. Ein Ziel, eine Richtung, eine Bestimmung, eine Berufung. Und zwar eine, die unserem Wesen entspricht, die uns entspricht, die uns, die unserem Innersten entspricht. Er zeigt uns damit, woraufhin wir geschaffen sind. Nämlich eins zu sein, so wie er mit dem Vater eins ist. Jesus sagt hier ganz deutlich, der Mensch, das heißt ich, bin auf den anderen hin geschaffen. Ich bin auf den anderen hin angelegt. Es gehört wesentlich zu meinem Leben, zu meiner Lebensmitte, zu meiner Erfüllung, auf den anderen hin angelegt zu sein.
Woran, Herr Papenkott, ja? Woran spüre ich das, dass ich eigentlich nicht ein Einzelwesen bin, sondern wirklich auf den anderen hin geschaffen bin? Was sagt es in meinem Innersten? Weil wir wollen doch sagen, doch oft, oh, das kann ich alleine viel besser, wozu brauche ich den? Und es merken doch alle Chefs, die Sachen nicht delegieren können oder wollen, weil sie es ja selber besser können. Woran spüre ich das, dass ich auf den anderen hin wirklich auch geschaffen bin? Dass das wirklich in meinem Innersten ja Programm so einprogrammiert ist?
Ne, Sie finden das ganz einfach bei, wie sage ich das, Trial and Error. Ne, ich versuche etwas und ich schaffe es nicht. Weil jedes Mal, wenn ich versuche, mich selbst bei mir selbst zu finden, schlägt es jedes Mal fehl. Sämtliche Selbstfindungsprogramme, die den Menschen helfen wollen, sich bei sich selbst zu finden, funktionieren nie nicht. Jeder, der versucht, sich selbst zu erfüllen, sich zu entfalten, sein Leben zu entfalten, von sich, mit sich, um sich, schlägt fehl. Darum versucht er es dann noch mehr, um dann festzustellen, dass er wieder fehlschlägt.
Ist da auch ein Bild dafür, dass, oder kann man sagen, dass Gott ja auch Sehnsucht nach uns gehabt hat, deswegen hat er uns ja auch geschaffen? Und dass daher diese Sehnsucht nach dem anderen einfach auch so eingewoben ist in unsere Seelen und in unsere Herzen?
Ich würde das so nicht wirklich sagen.
Ja.
Das Leben, auf das Jesus hier sich bezieht, dieses Leben, sein Leben mit dem Vater, mit dem Heiligen Geist, die heilige Dreifaltigkeit, da gibt es ein wunderbares Wort dafür, das heißt Perichorese. Auf gut Deutsch ist es eine wechselseitige Durchdringung.
Ja.
In dieser Dreifaltigkeit ist das Leben, das der Vater sich beständig ganz dem Sohn gibt. Der Sohn sich beständig ganz dem Vater gibt. Der Vater sich beständig ganz dem Heiligen Geist gibt und der Heilige Geist und halt andersrum alles. Dieses sich dem anderen geben, das ist diese Liebe, das ist dieses Hingegebensein, das ist dieses Leben, in das der Herr uns mit hineinnehmen möchte. Und dieses Leben möchte er mit uns teilen, nicht weil er uns braucht, sondern weil er einfach uns dieses Gute nicht vorenthalten will. Er möchte das teilen. Liebe möchte sich immer mitteilen.
Passt da auch in diesen Kontext hinein die Theologie des Leibes von Johannes Paul II., also wo es ja auch um die Hingabe der Eheleute untereinander geht?
Die passt genau hier rein. Das ist genau, worum das geht. In der Theologie des Leibes geht es bei Johannes Paul II. Ganz viel um diese aufrichtige Hingabe seiner selbst, die wir am Ende von diesem Text gerade gehört haben, wo es heißt, dass der Mensch sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst finden kann. Und das ist in der Theologie des Leibes ein ganz zentraler Aspekt.
Von der Theologie des Leibes und jetzt von der Erschaffung des Menschen als Person und dass wir auf ein Gegenüber hin geschaffen sind. Mal weiter. Jesus gibt uns ja in Johannes 13, 35 ein neues Gebot. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, liebet einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Jetzt, was bedeutet das denn für unsere Realität, zum Beispiel in den Kirchengemeinden? Dieses Einander.
Zunächst einmal, denke ich, ist es vielleicht wichtig festzuhalten, dass das Gebot, dass wir einander lieben sollen, nicht neu ist. Das ist nicht das Neue an dem Gebot. Einander zu lieben ist ein gutes, alttestamentarisches Gebot. Das Neue an diesem Gebot ist, dass wir einander lieben sollen, so wie er uns geliebt hat. Das ist die neue Dimension an diesem Gebot.
Also wieder mit diesem Stichwort Hingabe?
Ja, Jesus sagt es ja, jetzt sind wir in Johannes 13 und dann Johannes 15, da sagt er ein bisschen später dann, eine größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Jesus, die Liebe Jesu, schlussendlich die Liebe Gottes, drückt sich eben darin aus, dass sie sich dem anderen hingibt. Dass sie sich dem anderen hingibt mit allem, was sie hat. Nicht, ich gebe dir meine Zeit, ich helfe dir mit dem, was ich machen kann oder mit 1000 Euro oder was. Sie gibt sich. Sie gibt sich. Und jetzt sagt Jesus, das ist das neue Gebot. Dass ihr einander liebt und zwar so, wie ich euch geliebt habe. Und wie er uns geliebt hat, sehen wir jedes Mal, wenn wir ein Kreuz anschauen. Und Jesus sagt hier und macht das füreinander. Das heißt, ich gebe zum Beispiel meine Vorstellung, wie etwas sein sollte, auf. Warum? Weil ich deiner Vorstellung Raum geben möchte. Ich gebe meine Ansicht auf oder ich stelle sie zumindest mal zur Diskussion und halte nicht auf Gedeihen und Verderb daran fest. Wie streichen wir denn unser Wohnzimmer? Natürlich so, wie ich das wollte, weil letztes Mal haben wir so gestrichen, wie du das wolltest. Und das ist hier etwas ganz anderes. Und diese Liebe ist dann eine Liebe, da kommen wir bestimmt später noch drauf, für den anderen. Und dieser andere ist immer genau das, was sein Name besagt, nämlich anders. Er ist anders. Und dann heißt es ja in diesem Satz am Ende, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jünger, das dürfen wir bitte nicht falsch verstehen, das sind nicht nur die 12 von damals. Jünger hier ist ein Wort, das den ganz normalen Christen meint. Das ist etwas, zu dem ich berufen bin. Und dann gibt es halt manche von den Jüngern, die dann fragen, na okay, um wie viel muss ich jetzt? Da scheint ja was Neues hier zu sein, noch was extra. Wie viel? Und dann passt das wieder alles nicht. Das ist so ein Minimum-Christsein. So, ne, wie weit muss ich denn, damit ich noch in den Himmel komme? Der Jünger hier gibt sich. Und er fragt, wie kann ich das noch besser? Nicht, dass ich in diesem auch nur ansatzweise gut wäre. Da gibt es für mich persönlich noch unendlich viel Wachstum. Aber ich weiß, dass das richtig ist. Das ist der Horizont, den Jesus in dem Gebet, das wir am Anfang erwähnt haben, geöffnet hat. Das ist der Teil, wo ich leben möchte. Da ist der Punkt, wo ich mein Leben finde.
Wie hilft uns der Heilige Geist bei sowas? Bei diesem, ja, füreinander sein, einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wo kommt da der Heilige Geist auch ins Spiel?
Der Heilige Geist ist der Verursacher von dem Ganzen.
Okay.
Schauen Sie,
weil es ist, man liest auch oft in der Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist einen drängt und dazu zieht und so. Ja, aber manchmal merke ich überhaupt nichts von dem Ziehen, wenn mich meine Gemeinde nervt. Da zieht mich was anderes.
Okay. Als Petrus mit seiner Predigt fertig war.
Welche Predigt meinen Sie, welche von Petrus?
Ja, die Pfingstpredigt.
Ja?
Ne, Petrus ist auf dem Balkon, predigt zu Tausenden. Und dann lassen sich so viele taufen, und da heißt das hier in der Apostelgeschichte, da im 2. Kapitel, die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen zugefügt. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest, an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Sie hielten an der Lehre der Apostel fest, wunderbar, Lehre der Kirche, ganz wichtig. Brechen des Brotes, Eucharistie, ganz wichtig, Gebet, ganz wichtig. Was wir regelmäßig übersehen, ist Gemeinschaft. Sie hielten nämlich auch fest an der Gemeinschaft. Und da steht nicht, sie gingen sonntags in die Kirche. Hier meint Gemeinschaft, kommen wir gleich noch drauf, da steht das Wort Koinonia, viel mehr, als sie sonntags gemeinsam zu Gottesdienst zu treffen. Das heißt dann hier ein bisschen weiter und alle, das Wort kann man studieren rauf und runter, man findet am Ende raus, dass es genau das meint, alle. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Wo stand das denn? Haben die irgendeinen Mitgliedsvertrag unterschrieben, wo drauf stand, Leute, und ihr müsst jetzt eine Gemeinschaft bilden? Hatten die irgendwie eine Lehre, irgendwie ein Katechismus? Wo das, nein, hatten die nicht. Was hat sie denn getrieben dahin? Was hat sie denn bewegt, aus freien Stücken diese Gemeinschaft zu bilden, sich dieser Gemeinschaft anzuschließen? Da steht, und alle, die gläubig geworden waren, bisschen früher hieß es, alle nun, die sein Wort annahmen. In diesen Leuten fängt dieses Leben an zu wachsen, sich zu bewegen, sie zu durchformen. Und dieses Leben, das ist der Heilige Geist, der in ihnen lebendig ist. Und dieser Heilige Geist bewegt sie in diese Gemeinschaft hinein. Er führt sie in diese Gemeinschaft hinein. In dieser Gemeinschaft gibt es nur Freiwillige. Da ist nur drin, wer drin sein möchte. Da ist nur drin, wer diesem Drängen, diesem Führen, diesem Bewegen des Heiligen Geistes Raum gibt. Und das ist eine Erfahrung von, jedenfalls habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die sie teilen, wenn sie ihr Leben dem Herrn öffnen, entsteht in ihnen eine Sehnsucht nach Gemeinschaft. Nicht nur sonntags morgens, sondern sie möchten ihr Leben teilen. Sie möchten ihr Leben mit anderen teilen. Dieses Wort Gemeinschaft, das gibt es nicht als Koinonia, Gemeinschaft. Das gibt es auch als Adjektiv, ne? Sie hatten alles gemeinsam, koinos. Und dann gibt es das auch noch als Verb, ne? Als Tu-Wort, koinoneo. Und das heißt Anteil geben und Anteil nehmen. Anteil geben, ich gebe dem anderen Anteil an meinem Leben und ich nehme Anteil am Leben des anderen. Das ist nicht etwas, was ich muss, sondern es ist etwas, wonach ich mich sehne. Nicht, dass ich meine Nase in andere Leute Angelegenheiten stecke, das machen die meisten sowieso. Sondern Anteil nehmen heißt, wenn der andere ein Problem hat, dann wird das auch mein Problem. Dann ist das nicht das Problem, dass ich beim Kaffeetrinken immer wieder neu ausbreite mit allen anderen Leuten, die ich sehe. Sondern wird das mein Problem, das ich mittrage. Weil mein Leben, ich ihm Anteil gebe und ich an seinem Anteil nehme. Also dann werden wir wirklich ein Leib Christi.
Die Leben sind sozusagen miteinander verwoben.
Ja, das ist mir dann nicht egal. Aber das ist auch jetzt nicht nur dann eine Nachbarschaftshilfe, die gibt es ja auch so. Sondern schauen Sie, wir schauen hier nicht in einen Fußballverein, nicht in eine Nachbarschaftsgemeinschaft, die gibt es auch. Sondern wir schauen hier in eine Gemeinschaft, die vom Heiligen Geist gestiftet, geformt und geführt wird. Das heißt, Anteil geben und Anteil nehmen hier ist auch ganz wichtig von Gebet, vom Wort Gottes, auch von, natürlich von gemeinsam gefeierter Liturgie, von gemeinsamen Erleben geteilt. Und wir helfen uns gegenseitig, wie unser Leben immer mehr so werden kann, wie der Herr uns einlädt, dass unser Leben immer mehr so Gestalt annehmen kann, wie das Wort Gottes es uns zeigt.
Aber das hört sich ja alles auch sehr stark danach an, dass ich in eine, jetzt denke ich schon wieder, ich muss irgendwann ein Formular ausfüllen, dass ich in eine Gemeinschaft eintrete. Es gibt ja viele Laiengemeinschaften in der Kirche, ich nenne jetzt mal ein paar populäre, Gemeinschaft Emmanuel, oder Sie sind ja auch in einer Art Gemeinschaft drin, Herr Papenkort, ja, oder Gemeinschaft Neuer Weg gibt's in München, Gruppen, die sich regelmäßig treffen und die einander austauschen, aber... Naja, sagen doch viele, oh, das ist nicht meine Sache. Also es ist nicht jedermanns Sache, mich da so zu involvieren. Wenn ich jetzt nicht so ticke, dass ich in eine Gemeinschaft hinein möchte, weil ich habe so viel anderes noch zu tun, ich bin ja familiär gebunden, ich bin Beruf angespannt und. Ja, hat mich dann der Heilige Geist überhaupt nicht gestreift?
Also was der Heilige Geist macht oder nicht, ne, das ist nicht so mein...
Nein, ich
frage schon so. Nein, das ist schon wichtig, Herr Müller. Es gibt so einen Spruch, der ist zwar ziemlich platt, aber trotzdem wahr. Ein Christ ist kein Christ. So den Einzelchristen gibt es so nicht. Wir sind tatsächlich dazu berufen, eins zu sein. Das Einssein heißt nicht, ich bin nicht gegen den anderen. Dieses Einssein ist auch nicht tolerieren. Tolerieren ganz nebenbei funktioniert sowieso nicht. Tolerieren ist immer so ein Tropfen in das berühmte Fass. Und dann toleriere ich nochmal und noch so ein Tropfen. Dann toleriere ich schon seit ein paar Jahren. Und dann kommt einmal dieser berühmte letzte Tropfen und dann rums das. Danach bin ich wieder tolerant. Aber zwischendurch hat das mal so richtig. Tolerieren funktioniert so nicht. Dass ich brauche den anderen, um mich selber zu finden. Es gibt viele Menschen, eine Reihe Menschen, die so, weiß ich, nach 50 Jahren so als Summe des Lebens haben, du kannst keinem trauen, du kannst auf keinen, ich bleibe eine Insel. Dann leben sie wie so ein zusammengerollter Igel, der lebt und atmet, aber er ist auch fürchterlich einsam. Das ist ein Leben, das aus Verletzungen herauslebt. Aus Enttäuschung und als so wie die zwei Emmaus-Jünger auf ihrem Weg nach, ne, von Jerusalem nach Emmaus. Der Herr, der Heilige Geist, möchte mich immer zu dem anderen hinführen. Diese Sehnsucht nach dem anderen ist in mir da. Ich muss jetzt keine Angst haben, meine Güte, was soll ich denn alles machen? In welche Gemeinschaft soll ich denn eintreten, wie Sie eben gefragt haben, Herr Müller? Das geht nicht darum, dass ich in eine Gemeinschaft eintrete. Können Sie gerne auch. Aber es gibt auch Gemeinschaften, die Gemeinschaften heißen, aber selbes nicht pflegen. Es geht einfach darum, dass ich mit Menschen, die ich kenne, mit konkreten Menschen, nee, es gibt ja auch den, diesen großen Begriff der Communio, die Kirche als Ganze, ganz wichtig. Aber ich als Michael brauche hier konkrete Menschen, die mich kennen. Und zwar ein bisschen länger als eine Stunde am Radio oder ein Wochenende auf einem Seminar. Da kann ich immer fürchterlich fromm sein und ganz toll. Aber die Leute, die mich wirklich kennen, das sind die Leute, die mit mir leben müssen. Das sind die, die mir wirklich etwas sagen. Das sind Leute, die mich kennen über längere Zeit, mit denen ich mein Leben teile, an denen ich Anteil gebe an meinem Leben. Und das geht nicht automatisch, auch in der Ehe nicht. Es gibt eine Reihe von Ehen, die wohl das Zimmer teilen oder die Wohnung oder das Haus, aber sich gegenseitig an ihrem eigenen Leben doch nicht Anteil geben. Dieses Gemeinschaft, vielleicht treffen sich Leute dann zu zweit, vielleicht zu dritt, vielleicht vielleicht laden sie noch ein paar andere ein. Vielleicht schließen sie sich einer kleinen Gruppe an. Aber sie werden auf der Suche sein, wo finde ich Leute, die auch beten, die auch möchten, dass ihr Leben durchformt wird, die auch in der Heiligen Schrift leben möchten. Die, als ich vor langer Zeit mein Leben dem Herrn geöffnet habe, habe ich gesucht nach Leuten, weil ich mein ganzes Leben neu lernen musste.
Ja, und wie haben Sie das gemacht? Haben Sie die Stadt durchforstet nach Gebetsgruppen oder wie ging das? Ja, ich meine, wo finde ich, ja, wie Sie es auch ausdrücken, eine Lebenswirklichkeit, die sich wirklich am Evangelium orientiert?
Das hat bei mir, hatte das so angefangen, dass ich in dieser Gebetsgruppe damals war. Die haben sich so getroffen, einmal in der Woche zum Gottesdienst, zur Eucharistiefeier. Und dann haben dann, ne, in der Kneipe danach, haben dann ganz normale Leute mir erzählt, wie sie mit Jesus leben. Das hatte mich schon fasziniert. Das war schon ein Tag. Mensch, und die haben mir erzählt von ihrem Leben. Und haben mich darum Anteil nehmen lassen an ihrem Leben. Und dann habe ich halt gesagt, Mensch, wo sind mehr von diesen Leuten? Und dann zunächst natürlich bete ich mal darum. Hey, ich möchte Leute finden, die mir helfen, dir näher zu kommen. Die mir helfen, mein Leben zu gestalten, neu zu gestalten. Die mir helfen zu lernen, wie geht beten. Da kann ich 1000 Bücher lesen, aber nichts geht besser, als mit Leuten zusammen zu beten. Ich weiß, wir haben dann mal zusammengesessen, so drei Jungs, und uns darüber ausgetauscht, wie wir denn in der Heiligen Schrift jetzt am besten unterstreichen. Und dann war die große Weisheit, wir kaufen uns einen vierfarbigen Kugelschreiber und dann rot ist für Sünde und blau ist für Gebot und ich weiß nicht mehr was. Aber das war uns einfach wichtig. In unserer Freundschaft war das Wort ein verbindendes Element. Diese Form von Gemeinschaft, so wie sich der Fußballverein um den Fußball dreht, so drehte sich unsere Gemeinschaft um das Wort Gottes, um Jesus, um dann, wie gebe ich Glauben weiter? Das mache ich alleine bestimmt nicht. Aber für uns haben wir uns gegenseitig gestärkt. Wir haben uns gegenseitig dazu ermutigt. Und dann konnten wir in der Gemeinschaft Mut finden. Wir konnten dann Sachen machen, die wir alleine nie gemacht hätten. Diese Gemeinschaft finde ich so in der Gemeinde nicht. Aber ich kann mich ausstrecken, ich kann suchen nach so Leuten. Es gibt so Leute.
Aber jetzt stopp mal, Herr Papenkopf. Mhm. Sie haben gerade gesagt, solche Leute, so einen Austausch, den finde ich in der Regel in meiner Gemeinde nicht. Das ist, dann sind wir doch alle auf dem falschen Dampfer, die wir in unserer Kirchengemeinde sind und dort unseren Stiefel machen. Also wenn eine Gemeinde nicht dieser Ort ist, wo ich mich austauschen kann, dann stimmt doch was nicht mit Gemeinde.
Also nun bin ich nicht unbedingt der Gemeindebeurteiler.
Nein, darum geht's ja gar nicht.
Aber wenn ich mich da nicht austauschen kann, müsste ich suchen, wo ich das kann. Das würde ich schon deutlich sagen. Weil es
und wenn ich das in der Gemeinde nicht finde, diesen Ort des Austausches oder dieses Forum des Austausches, bin ich dann mehr dazu berufen, okay, dann schaffe ich in meiner Gemeinde dieses Forum, damit Gemeinde lebt, oder bin ich dann eher dazu berufen, rauszugehen und zu schauen, dass ich dieses Forum anderswo finde?
Okay, das Ding ist so, ich glaube nicht an das Prinzip, dass Kinder Kinder großziehen.
Ja.
Das heißt, wenn ich der Erste bin in einer Gemeinde, dann ist das sicherlich gut, dass ich die Gemeinde nicht aus dem Blick verliere. Aber ich muss mir erst einmal Eltern suchen, von denen ich lerne.
Ah, okay.
Und dann kann ich das gerne in die Gemeinde tragen.
Verstanden.
Verstehen Sie? Ich muss, weil Gemeinschaft ist jetzt nicht etwas Hochkompliziertes, aber ich muss es trotzdem lernen. Und das lerne ich am besten von Leuten, die ein bisschen weiter sind in dem Ganzen als ich. Verstehen Sie, es gibt eine Reihe wirklich wunderbar motivierter Menschen, die gehen auf irgendein Seminar irgendwo hin, haben eine neue Idee, fangen das in der Gemeinde an, nach einem halben Jahr ist der Käse gegessen, weil hat sich totgelaufen. Weil einfach so ein paar Elemente dann doch nicht so einfach dann zu erlernen. Dann der Glaube auch als Lebensform wird weitergegeben, wird gelernt auch. Und dann kann ich das halt gerne in die Gemeinde tragen, natürlich. Aber ich muss erst einmal einen Ort finden, wo ich das kann.
Jetzt, das heißt, auch das, was Sie jetzt so auch als Letztes sagten, es ist ja ein häufig verbreitetes Wort, dass man sagt, ja, Glaube ist Privatsache. Dann, wenn ich Glaube als Privatsache betrachte, dann bin ich so dieser Igel, den Sie beschrieben haben, dass ich mich einrolle und eine Insel bin.
Ja.
Und das heißt, reicht es denn zum Beispiel, jetzt taste ich mich mal an die Gemeinschaft ran, reicht es denn, dass ich mich über den Glauben austausche mit anderen, oder muss es auch drüber hinausgehen, um da zu wachsen? Also nur reicht alleine so der Austausch mit anderen? Ja, dann treffe ich mich regelmäßig zu einem Bibelgespräch und wir tauschen uns so aus. Wie siehst denn du das? Oder muss da mehr kommen? Verstehen Sie?
Schauen Sie, mein Leben ist eins. Es hat nicht so verschiedene Taschen. So nach dem Motto, da ist mein Glaubensleben, da rede ich über geistliche Dinge und Bibelstellen und Gebet. Und dann gibt es mein Berufsleben und das passt schon mal gar nicht zusammen. Und dann gibt es noch mein Familienleben, das geht auch anders. Und dann gehe ich wieder mittwochs in meine Austauschrunde, habe Gemeinschaft mit den anderen und rede über das Geistliche. Ich habe ja ein Leben. Schauen Sie, wenn Sie zum Beispiel heute, stellen Sie sich vor, weiß ich, irgendjemand, die Frau wird schwanger und jetzt stellt man, ne, mit weißer Kugel welchen Untersuchungsmethoden fest, das Kind wird behindert sein. Heute brauche ich an so einer Stelle dann Gemeinschaft, aber echte Gemeinschaft. Verstehen Sie, was mache ich, was entscheide ich, auf welcher Grundlage, wie lebe ich das? Diese Frage ist nämlich auch gleich eins von den heftigsten. Meine Eltern sind alt und machen so und so und denken jetzt dies und jenes. Wie gehe ich denn damit um? Heute in der Gesellschaft mit den Nachbarn und wie auch immer, da gibt es so eine bestimmte, sag ich mal, Wertelage. Aber wie kann ich denn die christlichen Werte so finden, erkennen, in mein Leben integrieren, dass ich sie auf so praktische Elemente anwenden kann? Ich bin ein leitender Angestellter im Betrieb X. Wie gehe ich in meinem Beruf so mit den Menschen um, in konkreten Situationen, wie Christus das von mir möchte? Das ist richtig schwer manchmal. Und dann brauche ich Leute um mich herum, die mit selben Werten leben, die mich da tragen. Und dann stelle ich schnell fest, dass ich zu einer Minderheit gehöre. Aber diese Minderheit, so wie damals die Apostel, wird stark, indem sie eine verschworene Minderheit ist, aneinander hingegeben, für den anderen lebt, Anteil gibt, Anteil nimmt. Das braucht, sonst geht das nicht. Ich würde mein bescheidenes Christentum alleine auf einem katastrophalen Level leben. Ich kann das nicht, so stark bin ich nicht. Und wir wachsen miteinander, wir wachsen aneinander. Jesus begegnet uns in dem anderen. Wir brauchen diese Gemeinschaft. Und nochmal, wenn ich sie bei mir in der Gemeinde so nicht finde, dann mache ich mich auf, was immer es kostet, um sie irgendwo zu finden, um mich mit jemandem oder mit ein paar wenigen wenigstens zu treffen, auszutauschen. Ich brauche diese Leute.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wir sind im Gespräch mit Michael Papenkort vom Institut für Weltevangelisierung ICPE. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und hören die Lebenshilfe heute mit dem Thema lebendiges Christsein. Wir brauchen den anderen, wir brauchen einander. Wir sind mitten im Gespräch mit Michael Papenkort von der ICPE-Mission, dem Institut für Weltevangelisierung. Wir haben darüber gesprochen, dass der Mensch ja so geschaffen ist, dass wir aufeinander hin geschaffen sind, dass wir zu Gemeinschaft geschaffen sind, dass uns sozusagen auch immer zueinander zieht. Dabei spielt auch die Theologie des Leibes von Johannes Paul II. Spielt damit rein über die Liebe der Ehepartner zueinander. Und was uns einfach auch zur Gemeinschaft drängt, dass es der Heilige Geist ist, der uns auch dahin zieht und dass wir auch aufgefordert sind, auch immer wieder diese Gemeinschaft zu suchen und dass wir auch wachsen können. Herr Papenkort, im ersten Petrusbrief, da schreibt Petrus im Kapitel 2, lasst euch als lebendige Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen Priesterschaft, um durch Jesus Christus geistige Opfer darzubringen, die Gott gefallen. Diese lebendigen Steine, wie können wir uns eigentlich lebendige Steine vorstellen, Herr Papenkort?
Das ist eine sehr gute Frage, kann man sich bestimmt sehr lustig vorstellen.
Also gerade ich als Bauingenieur stelle mir lebendige Steine sehr, sehr eigensinnig vor.
Ja, das ist wahrscheinlich das größte Problem.
Da kann dann das Haus nicht stehen, weil jeder Stein will doch an einer anderen Stelle sitzen und sagt, nee, die gefällt mir nicht, ich möchte dorthin.
Ja, zumal ja der Ingenieur dieses Haus schon designt hat. Es gibt ja schon einen Plan für dieses Haus.
Ja, richtig.
Und diesen Plan entwirft der Stein nicht selbst, sondern der Stein liegt da jetzt einfach mal in so einem Haufen und wird dann eingefügt. Nun ist natürlich bei dem Stein, das ist halt nur so ein blöder Stein. Hier, wenn Petrus sagt, lebendige Steine, da meint er natürlich uns als Lebendige, und zwar Lebendige als mit dem Heiligen Geist lebendig gemachte Steine, wohl nur, um eben dann zu diesem geistigen Haus zu kommen. Diese lebendigen Steine lassen sich aufbauen, sie werden nicht einfach genommen. Es geschieht nicht einfach. Sondern Petrus sagt hier, lasst euch, lasst es geschehen, gebt euch da hinein. Der Herr wird immer meine persönliche Freiheit absolut achten. Er wird mich nicht einfach nehmen und irgendwo verbauen und peng, fertig. Darum sagt Petrus, lasst euch doch als lebendige Steine aufbauen zu einem geistigen Haus. Dieses eine geistige Haus steht aber auch nicht nur sonntags. Dieses Haus wird aufgebaut und bleibt. Und da bin ich als lebendiger Stein in eben diesem geistigen Haus verbaut. Wenn ich mir eine Mauer anschaue, dann berührt der eine Stein den anderen, oben, unten, links und rechts. Wenn ich in unsere Kirche gehe sonntags, sieht das anders aus. Da ist jeder froh, dass er seine eigene Bank hat. Oder wenn er schon mit einem anderen in der Bank sitzen muss, nicht so nahe sitzen muss, weil sonst lernt man sich womöglich noch kennen oder so. Also es ist fast so, als ob man es vermeiden würde, dem anderen irgendwie zu nahe zu kommen. Dieses lebendige Steine zu einem geistigen Haus ist ein ziemlich, denke ich, einfaches Bild, in dem sich viel ausdrückt von dem, was unsere Gemeinde eigentlich sein sollte. Nur, das Problem ist, der andere. Wer der andere, so wie ich, wäre das mit unserer Gemeinde gar kein Problem, denke ich. Denkt auch der andere. Also ist der andere für mich ein Problem, ich für den anderen ein Problem, sitzen wir weit genug auseinander, gehen durch die Liturgie und gehen so raus, wie wir reingekommen sind, nämlich komplett unverändert. Zu diesem mich einbauen lassen als lebendigen Stein brauche ich Gnade. Dazu brauche ich ein neues Leben. Dieses Leben, das der Herr mir gibt, dass der Herr in mir selber lebt. Das kann ich nicht einfach machen. Das ist nicht einfach so ein neues System, sondern es ist eine Wirklichkeit. Denn dieses Haus ist ja eins. Und in diesem Haus gibt es so viele Steine. Und dann kann man ja fragen, welcher von diesen Steinen ist denn jetzt der wichtigste? Und die Antwort darauf ist ganz einfach. Es ist der andere Stein. Immer der andere ist der wichtigste. Wenn Sie fragen in der Familie, wer ist der wichtigste? Selbe Antwort. Der andere. Wer in unserer Gemeinde ist der wichtigste? Der andere. Es ist immer der andere. Dieses mich einbauen lassen setzt voraus auch, dass ich nicht auf meinem Platz, auf meiner Ansicht, auf meiner Form, auf meiner Aufgabe insistiere, daran festhalte, sondern dass ich bereit bin, mich einbauen zu lassen.
Und dass auch der Baumeister ein paar Ecken und Kanten vielleicht abschleift.
Genau. Weil es sonst nicht funktioniert. Es gibt noch ein anderes Bibelwort, das ich vielleicht gerne hier an dieser Stelle mit einbringen möchte. Wir haben es alle schon so oft gehört. Jesus, hier sind wir im Lukas im 17. Kapitel. Jesus sagt, wer sein Leben zu bewahren sucht, wird es verlieren. Wer es dagegen verliert, wird es gewinnen. Wer sein Leben hier, das heißt mein Selbst, ich, mich, wer es zu bewahren sucht, bewahren. Natürlich gehen wir weiter zum Arzt, ne, und essen gesund und wir bewegen uns. Darum geht das hier nicht. Bewahren hier meint, wer sein Leben um sich selbst macht, um sich selbst gestaltet. Wer sein Leben um sich selber aufbaut, wird es verlieren. Verlieren hier ist ein eigentlich unverfängliches Wort, aber das griechische Wort hier meint wirklich etwas Destruktives. Zerstören, kaputt machen. Es gibt eine andere berühmte Stelle, da wird dasselbe Wort gebraucht. Da heißt es in Johannes 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Und dieses Vernichten ist dasselbe griechische Wort, das wir hier gebrauchen. Wer sein Leben also um sich selber gestaltet, versucht, um sich selber zu gestalten, wird es zerstören. Er verliert es, es wird immer weniger. Es baut sich ab. Dann heißt es, wer es dagegen verliert, der wird es gewinnen. Gewinnen hier meint, wird es beleben, es wird lebendig, es wird eigentlich leben. Das heißt, indem ich aufhöre, mein Leben um mich selber, mit mir selber, in mir selber zu gestalten, indem ich es aufgebe und mich auf den anderen orientiere, mich einbauen lasse in dieses Gebäude als lebendiger Stein, da wird mein Leben lebendig. Und das ist so ein Sprung, den wir immer nicht schaffen, weil wir immer denken, wenn ich mein Leben nicht um mich baue, verliere ich alles, also halte ich daran fest. Und Jesus sagt, das ist genau verkehrt. Vertraue mir und lass mich dich einbauen als lebendigen Stein in dieses geistige Haus. Das ist ein Vertrauensschritt, den ich immer wieder gehen muss. Weil ich immer denke, Mensch, alle denken nur an sich, nur ich denke an mich. Wenn ich nicht an mich denke, denkt keiner an mich. Ich muss auf mich aufpassen. Ich muss meine, und dann beschütze ich alle meine Sachen, behalte alles und merke gar nicht, wie mein Leben immer weniger wird. Und darum sagt Jesus, schau nicht, dass du dein Leben versuchst zu bewahren. Schau nicht, dass du dein Leben um dich selber rumbaust, sondern öffne deine Hand. Lass es gehen auf den anderen hin. Gib dich dem anderen hin. In der Gemeinde, in der wäre das so schön, wenn wir nicht mehr nur miteinander leben, sondern füreinander. Nicht alle, die schon mal in einem Pfarrgemeinderat gesessen sind, stellen Sie sich die letzte Sitzung einmal vor.
Sehr plastisch, ja.
Nicht? Wenn wir da nicht nur miteinander gesessen hätten, sondern füreinander leben würden. Wenn in dem Pfarrgemeinderat das tatsächlich so ginge, dass der Wichtigste hier im Pfarrgemeinderat ist der andere. Und der andere, ich sage das gerne nochmal, ist genau das anders.
Das ist starker Tobak. Vor allem für die, die in Pfarrgemeinderäten sitzen oder saßen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Herr Papenkort, sind denn dann, also wenn ich jetzt diesen Masterplan der lebendigen Steine jetzt mal zugrunde lege, mhm, und den drüber lege über den Plan unserer Kirchengemeinden oder der wenigen, die ich jetzt zum Beispiel kenne, dann könnte ich ja eigentlich eher traurig werden. Aber wie kann es gelingen, in Gemeinde mehr zu diesem Einander zu kommen, zu diesem Miteinander, füreinander? Zum Beispiel, ich denke oft dran, es gibt ganz tolle Fastenaktionen in den Kirchen. wo eben sich um Menschen gekümmert wird in Osteuropa, in Asien, in Afrika. Aber Sie sagten es ja, wenn ich in der Kirchenbank sitze, ich möchte gerne viel Abstand zwischen mir und dem anderen haben. Warum fällt es mir denn um so vieles leichter, jetzt wirklich ganz wertfrei, Geld nach Afrika zu spenden, als jetzt zum Beispiel zu meinem Nachbarn hinzugehen und zu sagen, Mai, siehst du heute schlecht aus, was ist denn los?
Also zunächst einmal ist das gut.
Genau, also das wollte ich schon sagen, also deswegen ganz wertfrei. Ich wollte es jetzt nicht kleinreden oder schlecht machen, aber einfach um in diesem Bild drin zu bleiben, Herr Papenkort.
Nein, das Einfache mit Afrika ist, da kennt mich keiner. 50 Euro dahin zu schicken oder gerne auch mehr, das verlangt von mir keine wirkliche Veränderung. Das verlangt von mir das Opfer. Die 50 Euro, die ich da eingeschickt habe, die kann ich jetzt nicht bei meinem Lieblingsitaliener veressen.
Stopp. Sie haben gerade ein wichtiges Wort gesagt. Diese 50 Euro verlangen von mir keine Veränderung.
Nein.
Ist es das, was so schwierig ist?
Ja, sicher. Nicht, dass es, ich bleib derselbe. Und dann, es gibt tatsächlich.
Und Christus will, dass ich ein anderer werde.
Ja. Dieses Einbauen lassen, um diese lebendigen Steine nochmal zu kommen, das ist ein Formungsprozess. Nicht ein Umgestaltungsprozess. Ich meine, der eine Ruf, die eine Sehnsucht des Jüngers ist, wie kann ich mehr so werden wie mein Meister? Das ist die Sehnsucht, die den Jünger treibt. Das ist die Sehnsucht, die den Christen treibt. Ja, das ist das Leben des Heiligen Geistes in mir. Er möchte mich immer mehr so werden lassen, wie mein Meister ist. Das heißt, diese Veränderung, die vermeide ich nicht, sondern ich suche sie eigentlich. Das mache ich persönlich und nicht immer. Deswegen ist das gut, wenn Leute um mich rum sind, die sagen, schau mal, da ist irgendwie eine Veränderung angesagt. Das in der Gemeinde, wo wir gerade angesprochen haben, wie kann das da hineinkommen? Zunächst einmal, denke ich, ist es wichtig, dass die Gemeinde sieht, dass es viel zu wenig da ist. Dass es eher kaum geschieht. Ich meine jetzt noch nicht mal unbedingt so die Nachbarschaftshilfe. Aber stellen Sie sich vor, Sie sitzen am Sonntag in der Messe, das Evangelium wird vorgelesen und Sie sind von dem Evangelium so angerührt, dass Sie sich also hinsetzen, so bewegt sind, weil Ihnen da was ganz neu aufgegangen ist. Und mit wem können Sie jetzt darüber reden? Ist in der ganzen Gemeinde noch irgendeine andere Person, mit der Sie das austauschen können? Oder Sie lesen, weiß ich, zu Hause in der Heiligen Schrift und wunderbar, als ob Sie das als allererster zum ersten Mal entdeckt haben. Und mit wem können Sie jetzt darüber reden? Oder mit dem Problem am Arbeitsplatz, von mir aus Mobbing, um, weiß ich, was Modernes zu nehmen. Mit wem können Sie sich darüber persönlich austauschen? Am besten mit jemandem, der in einem ähnlichen Umfeld lebt. Gibt es in der Gemeinde jemanden? Ich meine jetzt aber nicht nur jemanden, der eine Erfahrung hat, weil er auch im Berufsleben steht, sondern jemanden, der seine Erfahrung auf Grundlage derselben Werte durchleuchtet. Nicht, weil das Jüngersein ja, wie kann ich denn jünger sein am Arbeitsplatz? Zum Beispiel, dass wenigstens in der Gemeinde sehe, dass es viel zu wenig da ist. Nicht, es funktioniert ja nicht, wenn ich mit 500 Leuten in der gleichen Kirche sonntags sitze. Die kann ich nicht alle kennen, die kennen mich auch nicht.
Aber ich kenne die immer zwei Reihen vor mir sitzen.
Das wäre schön, wenn man sich kennen würde. Verstehen Sie, ich muss ja nicht mit 500 Leuten mein Leben nah, aber mit 3, 4, 5, wo wir zusammen auch gerne, weiß ich, grillen oder Kanu fahren oder weiß ich was machen, aber immer mit einer klaren Mitte. Und diese Mitte ist immer Jesus Christus. Und unsere gemeinsame Sehnsucht ist, dass diese Mitte unser Leben immer deutlicher durchstrahlt. Sodass Leute von außen sehen, dass wir Jünger sind.
So wie es in der Schrift heißt. Daran werden sie erkennen.
Ganz genau.
Also die Schwierigkeit ist schlichtweg die, oder der größte Schritt ist der, ich muss den Mut zur Veränderung haben und ich muss auch die Veränderung zulassen.
Ja, das möchte ich auch. Hm? Ich möchte ja nicht so bleiben, wie ich bin.
Wenn jetzt Wachstum Kriterium einer lebendigen Gemeinde ist, von voller lebendiger Steine, die sich da einbauen lassen, wo der Baumeister es für richtig hält, und ich mir die Kirchengemeinden heute anschaue, dann liegen die doch alle auf der Intensivstation. Was können katholische Gemeinden noch besser machen?
Das ist gar nicht so schwierig, Herr Miller. Es gab mal einen Theologen, Gerhard Lofink. Der hat ein kleines Wort entdeckt in der Heiligen Schrift. Und dieses kleine Wort, unscheinbar, heißt einander.
Ja.
Und er sagt, an diesem kleinen Wort, einander, lässt sich ein wichtiges Stück urchristlicher Theologie der Gemeinde aufzeigen. Das Schlimme daran ist, es ist gar nicht kompliziert. Und es kann jeder verstehen. Wenn ich was nicht verstehe, kann ich immer sagen, konnte ich nicht machen, habe ich nicht verstanden.
Okay.
Das hier ist sehr einfach. Da nehmen Sie sich einfach, ne, von mir aus als Gemeindeleiter, als Pfarrer, als Pastoralreferent, wie auch immer, eine Konkordanz her, schlagen Sie nach einander, miteinander, füreinander, zueinander, die ganzen. Und dann schauen Sie einfach einen Vers nach dem anderen durch und schauen Sie, wie Sie den in der Gemeinde umsetzen können. Da steht zum Beispiel bei Petrus, dient einander.
Oh je, jetzt wird's hart, Herr Papenkort, oder?
Ja, aber schauen Sie, das Ding ist ja, ich lebe ja nicht mit dem anderen, sondern für den anderen. Und der andere ist der Wichtigere.
Hm.
Nicht, wenn ich, also ich bin bestimmt nicht der große Diener, also ne, wenn Sie mit mir leben würden, wüssten Sie das. Aber ich weiß, dass das richtig ist. Darüber würde ich gerne eine Predigt hören. Aber dieses dient einander ist auch nur möglich, wenn ein anderer da ist. Wenn ein anderer diesen Dienst auch zulässt. Nicht Gemeinschaft, haben wir gesagt, heißt Anteil geben, aber auch Anteil nehmen. Oder dann geht's einander die Füße waschen, ne? Johannes 13. Wunderbar. Füße waschen, das sind so Nummern, die so nicht so klasse sind. Also da reißt sich keiner drum. Und Füße waschen, auch jetzt bitte nicht nur dem Herrn Professor, dem Herrn Doktor und dem Herrn Bürgermeister, sondern gerne auch mal dem Hartz-IV-Empfänger und den anderen Leuten, die wir eigentlich gar nicht unbedingt in der Kirche haben wollten oder die nicht so geachtet sind oder so. Oder einander zuhören. Oder, das ist ein wunderbarer, im Römerbrief, in Kapitel 12, seid einander in brüderlicher, ich kann auch sagen geschwisterlicher Liebe zugetan. Seid einander in geschwisterlicher Liebe zugetan. Das gilt für die Gemeinde. Das ist nicht für ein paar irgendwie eigenartige. Und dann macht er ein Komma, der Paulus, und dann heißt es, übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Übertrefft euch in gegenseitiger Achtung. Man kann ja mal so einen Wettstreit starten in der Gemeinde. Nee, wie komme ich? Die Worte sind ja ernst.
Ja.
Das hier ist, wie der Lofink sagt, das ist ein Stück urchristliche Theologie der Gemeinde. Das sind nicht einfach so Sätze, die nicht so wichtig sind. Oder seid untereinander eines Sinnes. Das würde ich so als Spruch in den Saal hängen, in dem sich der Pfarrgemeinderat trifft. Wie komme ich denn dahin? Gut, wunderbar. Lass uns doch diese Frage stellen. Zumindest einmal sehen, dass wir nicht da sind.
Mhm.
Und dann, man kann es ja immer weiter mal ein, denke ich, wichtiges, weil es in den deutschen Übersetzungen immer nicht vorkommt, heißt es, darum tröstet und ermahnt einander und einer richtet den anderen auf, wie ihr es schon tut. Im Thessalonikerbrief im ersten. Darum tröstet und, da kann man auch genauso gut übersetzen, ermutigt. Bei den Deutschen steht an dieser Stelle immer ermahnt. Die haben es irgendwie mit dem Ermahnen.
Das ist ein bisschen der Zeigefinger, ne?
Bitte?
Das ist ein bisschen der Zeigefinger,
ja, das ist. Wir brauchen die Ermutigung von dem anderen. Wir brauchen den Trost. Wir brauchen das Aufrichten einander. Oder da steht, belügt einander nicht. Oder in Demut schätze eine den anderen höher ein als sich selbst. Das haben wir gerade schon gesagt. Der andere ist der Wichtigere. Der Wichtigste. Das ist nicht so schwer, aber es geht auch nicht über Nacht. Und ich denke, wenn ich vor einer Gemeinde stünde und das jetzt so vorsagen würde, da würde auch nicht die ganze Gemeinde Hurra schreien.
Nicht wirklich, ja.
Aber ich denke, es werden in der Gemeinde Fünfe sitzen, die sagen, ich möchte das gerne versuchen. Und dann wäre das gut, dass diese Fünf sich treffen. Dass die sich finden. Dass die sich gegenseitig helfen.
Herr Papenkort, können Sie 70 Minuten Sendung in ein kurzes Gebet zusammenfassen?
Ich kann das versuchen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass du uns neue Horizonte aufreißt, dass du uns zeigst, wer wir sind, dass du uns zeigst, wer der Vater ist, dass du uns mit hineinnimmst in dieses Leben. Und wir wollen beten, Herr Jesus, dass du uns Mut schenkst, vorwärts zu gehen. Wir wollen beten, Herr, dass du uns Wege zeigst, wie wir eins werden können, so wie du es gemeint hast. Dass die Welt sieht, dass du der Herr bist. Herr, wir beten, dass die Liebe, von der du sprichst, in uns, in unseren Gruppen und in unseren Gemeinden sichtbarer wird. Herr, wir beten, dass du uns ermutigst auf diesem Weg und dass du uns auch den Mut schenkst, zu sehen, wo wir wirklich stehen. Herr, wir beten, dass du uns mit hineinnimmst in diese Gemeinschaft des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Papenkort.
Gerne, Herr Müller.
Behüt Sie Gott und alles Gute bei Ihrem Werk.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung in voller Länge hören möchten, dann können Sie dies telefonisch tun beim Radio Horeb CD-Dienst, nämlich eine CD bestellen unter der 08323 967 5120 oder direkt über die Website von Radio Horeb www.horeb.org. Sie hören die Lebenshilfe wieder morgen um 10 Uhr mit dem Thema Naturheilpraxis vom Rückenschmerz zum Bandscheibenvorfall. Wir sind im Gespräch mit dem Heilpraktiker Andreas Groß. Wenn Sie mit dem Radio Horeb Hörerservice Kontakt aufnehmen wollen, unter anderem um mit ICPE von Michael Papenkort in Verbindung zu treten, wenn Sie da mehr wissen möchten, unter der 08323 967 5110 werden Ihre Fragen dazu beantwortet. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.